Herzlich willkommen zu Gedanken über Musik. Ich bin Anna Kaiser und die heutige Sendung widme ich einer Monarchin der Extraklasse. Exzentrisch, provokant, hochgebildet und geradezu vernarrt in Kunst, Kultur und Musik. Christina von Schweden, die Minerva des Nordens. Christina wird im zarten Alter von 6 Jahren Königin. Ihr Vater, Gustav Adolf II., fällt in der Schlacht von Lützen. In Europa tobt der 30-jährige Krieg. Der ursprüngliche Konflikt um Religion ist längst in einem blutigen europäischen Krieg um Vormachtstellung ausgeufert. Gustav Adolf II. Aus dem Hause Vasa ist eine der wichtigsten Figuren der schwedischen Geschichte und des 30-jährigen Krieges. Schwedische Heide, Novembertag. Der Nebel grau am Boden lag. Nun ist es vorüber, da wieder mit Macht rückwärts wogt die Reiterschlacht und wieder dröhnt und donnert die Erd und wieder voraus das weiße Pferd. Wie ein Lichtstreif durch den Nebel es blitzt. Kein Reiter mehr im Sattel sitzt. Das fliehende Tier, es dampft und raucht. Sein Weiß ist tief in Rot getaucht. Der Sattel blutig, blutig die Mähn, ganz Schweden hat das Ross gesehen. Auf dem Felde von Lützen am selben Tag Gustav Adolf in seinem Blute lag.
Ach Gott, ach Gott, ach Gott, wir haben's nicht gewusst, nicht gewusst. Was Krieg für eine Plage, was Krieg für eine Plage ist. Nun erfahren wir es leider allzu sehr, leider, leider allzu sehr, dass Krieg eine Plage über alle Plagen ist, über alle Plagen ist. Denn da geht Gut weg, da geht Mut weg, da geht Blut weg, da geht alles weg, alles weg. Muss man sein Brot mit Sorge im Elende essen, da muss man sein Wasser mit Beben trinken, da hört man nichts als auf allen, allen Straßen. Weh, weh, ach, ach, wie sind wir so verderbt. Friedens, gönne uns doch wieder deinen himmlischen Frieden, deinen himmlischen Frieden. Lass Kirchen und Schulen nicht zerstört. Lass den Gottesdienst und gute Ordnung nicht vertilget werden. Hilf uns mit deinem ausgestreckten Arm. Beschere uns ein Örtlein, da wir bleiben. Ein darinnen wir uns aufhalten, ein Räumlein, da wir sicher sein und deinem Namen dienen können.
dass wir in Friede deinen Tempel besuchen, in Friede dich loben und preisen, in Friede selig, selig, selig sterben möge.
Johann Hildebrand, Kriegesangstseufzer, daraus der fünfte Seufzer. Ach Gott, wir haben's nicht gewusst, was Krieg für eine Plage ist. Hildebrand reflektiert in 7 Monodien für Stimme und Generalbass die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. König Gustav Adolf II. Lässt in diesem Krieg sein Leben. Der schwedische König hatte keine männlichen Nachkommen, wohl aber eine kleine Tochter, Christina. Vor seinem Tod verfügt er, sie möge seine Nachfolgerin und außerdem männlich erzogen werden. Und männlich bedeutet im 17. Jahrhundert vor allem umfangreich. Christina soll eine Erziehung erhalten, die sie zur Regentin befähigt. Mit 18 Jahren übernimmt Christina dann die Regierungsgeschäfte, genauso wie ihr Vater das vorgesehen hatte. Sie reitet, jagt und fechtet inzwischen wie ein Mann. Sie kennt sich in allen Wissenschaften aus, spricht mehrere Sprachen und debattiert ab 5 Uhr morgens mit René Descartes. Sie gebärdet sich männlich, weigert sich vehement gegen den Bund der Ehe. Die Frauenrolle ihrer Zeit lehnt sie entschieden ab. In ihren Memoiren bekennt sie: »Ich könnte es nicht ertragen, wenn mich ein Mann so gebrauchte wie der Bauer seine Felder. Es ist mir nicht möglich zu heiraten. So verhält es sich. Über meine Gründe schweige ich. Mir steht der Sinn nicht nach einer Ehe. Ich habe Gott innig gebeten, er möge meine Gesinnung ändern, aber es ist nicht gelungen.« Die eigensinnige Frau ist eine umstrittene Regentin. Christina hat auch ohne Ehe leidenschaftliche Beziehungen zu Männern wie zu Frauen. Außerdem leert sie die Staatskasse, um in Stockholm ein Kulturparadies erblühen zu machen. Sie gilt als egozentrisch, maßlos und verwegen. Gleichzeitig trägt sie nicht unerheblich zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges bei. Außerdem fungiert kulturelle Repräsentation im 17. Jahrhundert als Machtinstrument. So handelt Christina mit ihrer Prunksucht in gewisser Weise auch im Interesse des schwedischen Volkes. Ein hochkarätig besetztes Orchester, opulente Feste und Operninszenierungen. Christina engagiert eine französische Ballettgruppe, eine niederländische Theaterkompanie und ein Ensemble italienischer Musiker an den schwedischen Hof. Einer dieser Italiener ist der Organist und Komponist Vincenzo Albricci. Neben etlichen geistlichen Werken hinterlässt er auch Kammermusik, wie diese Sinfonia a due violini e basso.
Thank you.
Vincenzo Albricci, Sinfonia a due Violini e Basso Continuo in D-Moll. Sie hören die Sendung Gedanken über Musik, in dieser Ausgabe über eine rebellische Monarchin. Christina von Schweden ist schon zu Lebzeiten, vielleicht mehr noch in der Rezeption, eine ambivalente Figur. Projektionsfläche für Spekulationen, auch für Diffamierungen. Halb Mann, halb Frau. Einerseits kultiviert und hochgebildet, andererseits willkürlich und radikal. Eine große Kunstmäzenin, die zugleich einen spektakulären Kunstraub verübt. Christina hinterlässt nicht nur Rätsel und Legenden, sondern auch ein bemerkenswertes literarisches Erbe. Ihre Memoiren, Aphorismen und Briefe sind ebenso unverblümt originär und impulsiv wie sie selbst. Ihre Memoiren beginnt sie ganz vorn. Ich war ein Sonntagskind, hatte eine raue, kräftige Stimme und der ganze Körper war behaart. Auf all das hin glaubten meine Hebammen, die mich in Empfang nahmen, ich sei ein Knabe. Sie füllten das Schloss mit ihren falschen Freudenrufen, die eine Zeit lang sogar den König betrogen. Wunsch und Hoffnung verbanden sich, uns alle zu täuschen, und höchst verlegen wurden die Frauen, als sie dann sahen, dass sie sich geirrt hatten. Sie waren in großer Bedrängnis, wie sie dem Könige die Wahrheit sagen sollten. Prinzessin Katharina, des Königs Schwester, übernahm. Sie trug mich so in ihren Armen, dass der König selbst bemerken konnte, was sie ihm nicht zu eröffnen wagte. Doch dieser große Fürst zeigte gar keine Überraschung und nahm mich so liebevoll in Empfang, als wären seine Hoffnungen nicht enttäuscht worden. Und er sagte zur Prinzessin: »Lasst uns Gott danken, meine Schwester. Ich hoffe, dieses Mädchen wird mir ebenso taugen wie ein Junge. Ich bitte Gott, dass er sie bewahre, da er sie mir gegeben hat. Meine Schwester, ich bin zufrieden, Gott bewahre sie.« Er befahl, dass man das Tedeum singen und all die Freudenfeste arrangieren sollte, die bei der Geburt eines männlichen Thronfolgers üblich waren. Mit einem Wort, er war bei dieser Gelegenheit ebenso groß wie stets.
Pastor Bonus.
Surexit Pastor Bonus von Gustav Düben, schwedischer Einwanderer mit deutschen Wurzeln. Gustav Düben war Teil der königlichen Kapelle in Schweden. Gemeinsam mit seinem Sohn legte er eine gigantische Sammlung mit Werken von etwa 300 Komponisten an. Darunter Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Giacomo Carissimi und viele weitere. Die sogenannte Düben-Sammlung umfasst etwa 2300 Werke. Gedanken über Musik. In meiner heutigen Sendung befasse ich mich mit der Königin Christina von Schweden und ihrem musikalischen Umfeld. Christina ist Individualistin, eine wagemutige, fantasievolle Frau, die nach ihrer Fasson lebt, jenseits von Konventionen. Nach 10-jähriger Regentschaft beschließt sie, die Krone abzulegen. Sie setzt ihren Cousin Karl Gustav als ihren Nachfolger ein, handelt für sich eine üppige Apanage aus und behält ihren Königinnenstatus. Sie ist jetzt reich und frei und wandert in ihr Sehnsuchtsland Italien aus. Ein Skandal. Schweden ist fassungslos. Doch damit nicht genug. Christina, Tochter des Protestanten Gustav Adolf von Vasa, konvertiert zum Katholizismus. Ein Triumph für die katholische Kirche, eine Blamage für die Protestanten und für Schweden. Christina lässt vor ihrem Abgang noch einen Teil ihrer Kunstschätze und Bibliotheken verschiffen. Einen großen Teil ihrer Kostbarkeiten hatte sie kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges in Prag erbeutet. Am 26. August 1648 schreibt sie an ihren Cousin, den Pfalzgrafen Karl Gustav. »Monsieur mon Cousin, ich bitte Sie, nicht zu vergessen, mir die Bibliothek und die Raritäten, die sich in Prag befinden, zu erhalten und zu schicken. Sie wissen, dass dies die einzigen Dinge sind, die ich unter allen Köstlichkeiten, die man auf der Welt liebt, schätze. Tun Sie zu meiner Zufriedenheit, dass ich alles haben kann, was ich von solcherlei Dinge finde.« Etwa 500 Gemälde, 70 Bronzestatuen, Elfenbein, Edelsteine, die gesamte Bibliothek und einen lebenden Löwen reißt Christina sich unter den Nagel. Und es ist ihr immer noch nicht genug. Am 22. Mai 1652 schreibt sie in etwas blasiertem Tonfall an den italienischen Kunstsammler Paolo Giordano II. »Ich werde Ihnen Kopien einiger italienischer Gemälde schicken, die in meinen Besitz gelangten, als ich das Glück hatte, Prag zu erobern. Genau genommen ist die gesamte Prager Galerie jetzt hier. Es ist wirklich eine großartige und schöne Galerie. Sie ist von unendlicher Stückzahl. Aber mit Ausnahme von etwa 30 oder 40 Originalen kann ich sie nicht recht würdigen. Es sind Werke von Alberto Dürer und anderen deutschen Meistern dabei, deren Namen ich nicht kenne. Jeder schätzt sie hier. Das heißt, jeder außer mir. Ich schwöre Ihnen, dass ich sie alle gegen ein paar Raphaels tauschen würde. Und selbst das hieße, Ihnen zu viel Ehre erweisen.« Der englische Komponist Charles Avison bearbeitete für dieses Concerto Grosso eine Tastenkomposition von Domenico Scarlatti. Domenicos Vater wiederum, Alessandro Scarlatti, begegnete Königin Christina von Schweden in Rom. Er gehörte zu ihrem unmittelbaren musikalischen Umfeld. Ich bin Anna Kaiser und spreche heute über diese faszinierende Frau und die Musik in ihrem Leben. Nach ihrer Abdankung reitet Christina mit kleiner Gefolgschaft in Richtung Italien. Etwa 2 Jahre ist sie unterwegs. Auf dem Weg konvertiert sie zunächst heimlich zum Katholizismus, holt eine offizielle Feier, dann aber mit Pauken und Trompeten in Innsbruck nach. Anlässlich ihrer Konversion und zu ihren Ehren erklingt die Oper Argia von Antonio Cesti.
Svezia mira, svegli po, oh,
Antonio Cestis Sinfonia aus der Oper Argia. Diese Oper hörte Christina von Schweden anlässlich ihrer Konversion zum Katholizismus. Wenig später bezieht sie in Rom den Palazzo Farnese, den man auch heute noch besichtigen kann. Schnell schart sich die intellektuelle Elite Roms um die geistreiche Frau. Christina übt auf viele Menschen große Anziehung aus. Sie gründet in Rom eine Akademie, die Conversazioni della Regina, in der debattiert, gelesen und auch musiziert wird. Aus den Conversazioni della Regina wird später die sagenumwobene Accademia dell'Arcadia entstehen, eine Vereinigung von Musikern, Dichtern und Gelehrten, zu der im 18. Jahrhundert Kapazitäten wie Metastasio und Goethe gehören. Christina wird hoch geschätzt und respektiert, wenngleich Zeitgenossen sie als Mannsweib wahrnehmen. Und das ist im 17. Jahrhundert eine echte Beleidigung. Die schillernde Figur Christina bleibt über Jahrhunderte Gesprächsstoff. Im Journal des Luxus und der Moden von 1807, also fast zwei Jahrhunderte nach ihrem Tod, erscheint ein langer Artikel mit eingestreuten Zeitzeugenberichten. Die Beschreibung des Herzog von Guise charakterisiert Christina wie folgt. Sie ist nicht groß, aber wohlbeleibt. Sie hat schöne Arme und weiße Hände, die aber mehr Manns- als Frauenhände sind. Eine hohe Schulter sucht sie zu verbergen. Das Gesicht ist groß, doch nicht ungestaltet. So auch all ihre Züge, die sich scharf ausdrücken. Die Zähne sind mittelmäßig, die Augen voller Feuer. Der Umriss des Gesichts ist ganz gut, aber der Kopfputz sehr närrisch. Er besteht aus einer großen Mannsperücke, die auf der Stirne sehr in die Höhe steht, auf den Seiten sehr dick ist, oben aus einem Gewirre von Haaren besteht und hinten einige Ähnlichkeit mit einem Damenaufsatz hat. Zuweilen trägt sie einen Hut. Ihr Leibchen ist hinten die Quere geschnürt und ist ungefähr wie unsere Brustlätze gemacht. Ringsumher ragt das Hemd über ihren Rock hervor, den sie übel befestigt und nicht gerade trägt. Sie ist immer stark eingepudert und pomadiert und zieht eigentlich nie Handschuhe an. Ihre Fußbekleidung ist wie die der Männer, auch ihre Stimme, und beinahe all ihr Betragen ist männlich. Sie spielt gern die Amazone. Sie ist sehr höflich und einschmeichelnd. Sie spricht 8 Sprachen und insbesondere auch die französische. Sie weiß mehr als unsere Akademie samt der Sorbonne. Zuweilen trägt sie einen Degen und ein Collet von Büffelleder. Dann ist ihre Perücke schwarz und ihr Hals bloß mit einer schwarzen Binde bedeckt. Alessandro Stradella, Sinfonia a tre in D-Moll. Sie hören die Sendung Gedanken über Musik. Diesmal über Königin Christina von Schweden und ihr musikalisches Umfeld. Christina beauftragte Stradella mit Kompositionen für ihr neu gegründetes Teatro Tor di Nona in Rom, zu dem auch ein eigenes Orchester gehörte. Entgegen römischer Gepflogenheiten traten in Christinas Theater auch Frauen als Sängerinnen auf. Auch in diesem Kontext gelang es der kulturaffinen Monarchin, die Crème de la Crème der Musikwelt für sich zu gewinnen. Bernardo Pasquini, Giacomo Carissimi, Alessandro Scarlatti, sogar der berühmte Arcangelo Corelli spielte und komponierte für ihre Aufführungen. Es war eine intensive, inspirierende Zeit in Rom. Und doch spricht aus Christinas Texten auch eine melancholische, zerbrechliche, eine einsame Seite. Hören wir zum Ende dieser Sendung einen Brief an Ebba Spahr, Christinas ehemalige Hofdame und mutmaßliche Geliebte. Wie glücklich wäre ich, wenn es mir vergönnt wäre, sie zu sehen, Belle. Aber ich bin verurteilt, sie ewig zu lieben und zu schätzen, ohne ihnen jemals mehr begegnen zu können. Seien Sie versichert, dass Sie an jedem Ort der Welt, an dem ich mich befinde, jemanden haben, der ganz Ihnen gehört, so wie ich es immer getan habe. Aber Belle, können Sie sich meiner noch erinnern? Bin ich Ihnen immer noch so lieb, wie ich es früher war? Habe ich mich nicht geirrt, als ich mir einbildete, ich sei der Mensch, den Sie auf der Welt am meisten lieben? Wenn ich mich täusche, lassen Sie mir lieber meinen Irrtum und neiden Sie mir nicht die eingebildete Glückseligkeit, vom anbetungswürdigsten Mensch der Welt geliebt zu werden. Adieu, Belle. Ich küsse Sie 1000 Mal.
Thank you.
Alessandro Scarlatti, Concerto in F-Moll. Sie hörten die Sendung Gedanken über Musik. In dieser Ausgabe über die historische Ausnahmeerscheinung Königin Christina von Schweden. Sie können diese Sendung innerhalb der nächsten 7 Tage auf der Homepage des Jungen Kulturkanals nachhören. Dort finden Sie auch Informationen zur heutigen Musikauswahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Kaiser.